Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Eine Gruppe Loser-Typen, die zum Mond wollen. Absurde Idee für eine Comedy-Serie, aber schon irgendwie lustig.
We are going to the moon.
Hip, hip, hooray!
Take your boots off before you go up on the table, though.
Can you just have his moment here?
Also erst die Schuhe ausziehen und dann ausflippen. Die Serie Moonbase 8 startet heute und wir sagen Ihnen hier im Kompressor, ob sich das Anschauen lohnt. Herzlich willkommen. Er hatte etwas Urfranzösisches, der Schauspieler und Drehbuchautor Jean-Pierre Bacri. Nun ist er mit nur 69 Jahren in Paris gestorben. In Frankreich ein Star, man kennt ihn aus Filmen wie Das Leben ist ein Fest, Schau mich an oder auch Lust auf anderes, der im Original eigentlich Le goût des autres, also der Geschmack der anderen, heißt. Und da spielt Bacri wie meistens den Grandler. Schlecht gelaunt, grummelig, in diesem Fall einen Unternehmer, der Englischunterricht nimmt und am TH scheitert. Eine legendäre Szene. Franzosen, die am Englischen scheitern. Sprachkomik und Witze über die Klassenunterschiede außerdem in Frankreich. Das war die Art Humor von Bacri und seiner Partnerin, der Schauspielerin und Regisseurin Agnès Jaoui. Und über Jean-Pierre Bacri habe ich mit Moderatorin Nathalie Licard gesprochen, die einst mit ihren Auftritten in der Harald-Schmidt-Show bekannt wurde. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo Max.
Nathalie Licard, wie haben Sie Bacri für sich entdeckt und kennengelernt?
Bacri kenne ich seit einer Ewigkeit. Ich glaube, er hat angefangen, als ich jung war. Und er ist eine absolute Legende in Frankreich. Er ist ein Anti-Hero, ein Anti-Held. Er ist der Lieblingsmakerer von die Franzosen. Er ist unglaublich. Er hat auch einen besonderen Platz in unserem Herz, weil er nicht nur ein Schauspieler ist, sondern ein echter Kreator. Er schreibt, er hat leider geschrieben. Oh, ich will nicht in Vergangenheit sprechen für ihn. Das ist nicht normal. Aber er war Autor und Autor auch von fantastischen Dialogen.
Woher hat er diese Kraft der Dialoge und diesen Humor bezogen, meinen Sie? Also, ja, er war Grandler, natürlich, aber das allein reicht ja vielleicht nicht. Also, wie hat er das gemacht?
Ich glaube, ein sehr wichtiger Rendezvous in seinem Leben war, als er Agnès Jaoui, sein ehemaliger Partner, aber der immer noch sein kultureller Partner geblieben ist.
Ja.
Und das war diese Mischung zwischen beiden. Er war zum Beispiel, sein Vater war ein Briefträger und der Vater von Agnès Jaoui war ein Psychiater. Das heißt, sie kamen beide von sehr unterschiedlichen Universum. Und sie haben sich sehr, sehr gut getroffen. Und man hat auch die Kinokultur in Frankreich, sie als der Paar, der immer so eine Schnauze gezogen hat. Sie waren ein bisschen. Aber das haben wir geliebt.
Also diese Gegensätze, ne? Die Gegensätze sind
genau.
Es. Also da die Klassenunterschiede. Kam das, meinen Sie, das kam daher, dass er eben auch ein Aufsteiger in diese Kulturgesellschaft war?
Ich würde da sagen, weil er hat diese Art, ein Meckerer zu sein, aber mit Tiefe. Er hat, seine Personage waren immer sehr differenziert, sehr tief, ironisch, aber sehr warm. Und diese Tiefe, und man könnte zumindest in seinem Personage fühlen, es gab immer eine Part, ein bisschen, ein Teil sehr populär. Hein? Leute, die kommen von ganz normaler Familie, nicht so intellektuell oder so. Das hat er auch, glaube ich, in seinem Personage absichtlich gebracht. Und vielleicht auch deswegen haben wir das so tief empfunden.
Mhm. Welche Szenen sind Ihnen da vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben? Welche Filme von ihm?
Ja, diese Szene da, wo das Sie gerade gespielt haben mit der da spricht auch für alle Franzosen. Ich kann auch nicht The sagen. Das heißt, wir fühlen uns alle angesprochen. Diese Personage war so cool. Er verliebt sich mit eine Frau, die ein bisschen intellektuell ist. Er ist gar nicht intellektuell, aber das ist schon wieder diese Mischung, die so großartig gespielt ist. Es gab auch eine, er hat auch Pièce de Theater gemacht, ein Theaterstück und ein paar geschrieben, auch mit Agnès Jaoui. Und sie haben beide einfach grandiose Dialoge geschrieben, wirklich.
Also er hat den Franzosen im Prinzip so auch den Spiegel vorgehalten, ne, über die Klassenunterschiede und gleichzeitig hat er eben diesen Sprachwitz gehabt. Sie selbst, sagen wir mal, sind ja in Deutschland vor allem auch mit ihrem französischen Akzent berühmt geworden. Hatte Bakri auch einen bestimmten Akzent oder einen sprachlichen Einschlag, den er ironisch behandelt hat?
Ja, er hat sehr, sehr schnell gesprochen. Er hat so gesprochen, super schnell. Und das hat natürlich diesen Rhythmus etwas ganz Besonderes an seine Sprache gebracht. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das war der Rhythmus und die Energie, die er da gebracht hat. Das war ganz Besonderes. Er hat Espèce de con. Con, verstehen Sie, was ich meine?
Ja, Idiot. Hm?
Du Idiot, voilà. Hm. Du Idiot oder so. Er hat eine Art, das zu sagen, er war einmalig. Und das war Rhythmus und Schnelligkeit.
Also wird er eben besonders für diese Eigenschaften im Gedächtnis bleiben? Vielleicht kann man das mit Louis de Funès vergleichen ein bisschen, ja? Der auch auf seine ganz besondere Art.
Nur ein Deutsch kann das mir sagen, aber wissen Sie was? Hm? Das ist nicht total
verkehrt?
Das hat, ja. Ich könnte sagen, ja. Sie haben recht, Max. Das hat eine Ähnlichkeit eigentlich. In die Energie. In die Energie oder Energie?
Energie.
Energie, das hat wirklich eine Ähnlichkeit. Das ist nie dran gedacht.
Also zuletzt hat er in dem Film Familienfoto gespielt, Jean-Pierre Bacri an der Seite von Vanessa Paradis. Jetzt, wo er eben leider verstorben ist, wird es etwas Besonderes geben? Werden Sie etwas Besonderes machen oder sich an Bacri jetzt mit Ihren Freunden zusammen erinnern?
Oh ja, wir sprechen fast alle nur darüber. Es gibt nur besondere Sendungen. Und gestern Abend habe ich natürlich einen Film gesehen. Und Sie können sicher sein, dass das wird mehrere Tage dauern. Weil es ist auch ein Schock. Er ist super früh gestorben, 69. Das heißt, es ist für uns alle unerwartet. Er war schon eine Legende, aber das wird noch größer.
Der große Schauspieler Jean-Pierre Bacri ist gestorben. Und wir haben darüber geredet mit Nathalie Likar. Ich danke Ihnen.
Merci, Max.
Polarisierung in der Popmusik hat in den USA Tradition. Morgen wird Joe Biden in das Amt des Präsidenten eingeführt. Doch damit sind natürlich die Anhänger Trumps nicht verschwunden. Parteiname für Politiker in Songtexten, das hat weder mit Trump angefangen, noch wird es mit Trump enden. Aber er war natürlich eine Reizfigur sondergleichen. Zum Beispiel für die queere hispanische Amerikanerin Demi Lovato. Vor 3 Monaten hat sie bei den Billboard Music Awards ihren Protestsong Commander in Chief gesungen, gerichtet an den Oberbefehlshaber, also Trump.
Commander in Chief, honestly. If I did the things you do, I couldn't sleep, seriously. Do you even know the truth? We're in a state of crisis, people are dying while you line your pockets deep. Commander-in-chief, how does it feel to still be able to breathe?
Echt mal, Oberbefehlshaber singt Demi Lovato. Wenn ich tun würde, was du tust, könnte ich nicht mehr schlafen, die Menschen sterben. Wie fühlt es sich an, wenn man da immer noch atmen kann? Popkritiker Tobi Müller hat dieses Beispiel für uns herausgesucht. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, das sind ja sehr direkte, anklagende Worte. Ist Demi Lovato damit dann doch ein Einzelfall oder ist das die Art der politisierten Popmusik, wie sie unter Trump normal geworden ist?
In dieser Direktheit ist sie vielleicht nicht gerade ein Einzelfall, aber gehört schon zu einer Minderheit. Ne? Wenn man den Präsidenten schon mit dem militärischen Grad anspricht, Commander-in-Chief, Oberbefehlshaber, so klar. Ich glaube, es ist aber auch einzigartig in dem, dass es einfach auch eine sehr schöne Ballade ist. Tatsächlich musikalisch ist ja auch mitproduziert vom Bruder von Billie Eilish, der mit ihr auch diese wunderbaren Tracks macht seit ein paar Jahren. Ich glaube aber schon, dass die Polarisierung nochmal zugenommen hat unter Trump und dass es auch quasi den Popmarkt neu sortiert hat. Ne? Wir erinnern uns auch an This is America von Childish Gambino, eine Anklage gegen Rassismus, die es so vielleicht vor 5 oder 10 Jahren nicht gegeben hätte, wo das jetzt eher ein Video war, also ein aufsehenerregender Track. Das kommt auch nochmal dazu. Ich glaube, es gibt so zwei Grundtypen vielleicht, die man unterscheiden kann. Die einen haben sich nämlich eher meilenweit gerade von politischen Themen entfernt. Trap, etwa die dominante Jugend Musik vor 10, 15 Jahren von Lil Wayne gegründet, heute die dominante Rapform, die es gibt. Das feiert eher das Geld, erstaunlicherweise erzählt Trap aber auch sehr oft von psychischen Krankheiten. Vielleicht ist das ja schon wieder eine Gegenwartsbeschreibung. Mhm. Der Rest wurde unter Trump tatsächlich aber politisiert. Gerade wenn man eben an KünstlerInnen sogenannte Minderheiten denkt, die hispanische queere Demi Lovato, die wir gerade gehört haben, und natürlich Hip-Hop, R&B, die afroamerikanische oder schwarze Community. Aber das geht auch ein bisschen vor Trump zurück. Kendrick Lamar bei den Grammys 2016, das war das letzte Amtsjahr von Obama, Beyoncé, die mit Black Lives Matter und Black Panther tatsächlich Ästhetik in den Super Bowl einmarschiert, ist die teuerste Sendezeit der Welt. Das geht da gerade noch zurück. Das hat natürlich mit dem Tod von George Floyd und den weltweiten Protesten alles nochmal an Fahrt aufgenommen. Das ist aber nicht unbedingt neu. Was es aber auch gibt, das ist quasi der zweite Typus, ist, wo die Musik eher ein bisschen harmloser wird und man die Verschärfung des Tons, die Politik dann eher in die sozialen Medien auslagert. Das ist natürlich ein technologischer Effekt, ne? Also wo man die eigene Pop-Persona quasi stark politisiert, was dann in der Musik selbst aber gar nicht ankommt.
Okay, da könnten so Künstlerinnen gemeint sein wie Taylor Swift, die ja dann eben auf Twitter erst so richtig politisch rübergekommen ist.
Ja, Taylor Swift ist da die Galionsfigur davon natürlich. Nicht nur, weil sie tatsächlich eine der populärsten Popkünstlerinnen der Welt ist mittlerweile. Ihr Twitter-Account hat 88 Millionen Follower. Das ist ungefähr so viel, wie Donald Trump hatte, bevor er gesperrt wurde auf Twitter. Und es gibt auch schon gute Gründe, warum das dann bei ihr in den sozialen Medien stattgefunden hat. Wir erinnern uns, dass die extreme Rechte, unter anderem auch Breitbart News, wo Steve Bannon herkommt, der ehemalige Rechtsaußen von Donald Trump, das würde ja auch schon was heißen, die in Taylor Swift die arische weiße Göttin sehen wollte. Also da hat man das blonde Mädchen mit der Gitarre, das sage ich jetzt mal aus rechter Sicht, polemisch versuchte man da zu vereinnahmen als weiße Göttin. Da musste sie natürlich irgendwie drauf reagieren. Hat sie erst nicht getan und dann plötzlich 2018 bei den Midterms, also wo es darum ging, ich glaube, ein Drittel des Repräsentantenhauses auch neu zu bestellen, hat sie sich dann explizit auf Twitter gegen die republikanische Kandidatin für das Repräsentantenhaus ihres Heimstaates ausgesprochen. Oder war es der Senatorensitz? Ich weiß es nicht mehr genau. In Tennessee auf jeden Fall. Ne? Und 2 Jahre später nach George Floyd war es dann, ich glaube, das ist ihr erfolgreichster Tweet ever, als sie dann im Oktober getweetet hat, "We will vote you out, real Donald Trump." Also wir werden sie abwählen, Donald Trump. Und das ging dann komplett durch die Decke mit dem ganzen Verschwörungsmist natürlich auch.
Mhm. Gut, dann haben wir das jetzt sozusagen klar oder auch sortiert, wie es sich darstellt. Nun, diese politische Spaltung scheint ja extrem im Moment. Aber ich hatte es auch angedeutet, es gab ja auch früher schon eine starke Polarisierung in der Popmusik, natürlich dann auch ohne soziale Netzwerke, völlig klar. Ja. Zum Beispiel in den 70er Jahren. Kann man das überhaupt mit heute vergleichen?
Einiges ja, anderes wahrscheinlich nein, wie das so immer ist mit Vergleichen. Mhm. Ich glaube, von Polarisierung, schwieriges Wort für uns beide, ne, heute offenbar.
Irgendwie ja.
Da kann man schon sprechen von den 70er Jahren. Wir erinnern uns, das waren die letzten Jahre von Präsident Nixon, der dann einem Impeachment-Verfahren, einem Amtsenthebungsverfahren selbst zuvorgekommen ist, 1974, und da abgetreten ist. Man muss auch so ein bisschen den Hintergrund sehen der Bürgerrechtsbewegungen, auch des Feminismus. Das ist ja keine neue Erfindung, wie sich vielleicht die Älteren unter uns HörerInnen erinnern, hatte da Fahrt aufgenommen und in den 70er Jahren kam plötzlich dieses Gefühl auf und wegen, ach, wir fahren das alles gegen die Wand, es hat alles nicht geklappt. Ja? Wir ziehen uns jetzt quasi wieder zurück. Mhm. Auch ehemalige ich würde mal sagen, Befürworter des Fortschritts, des Optimismus wie Sly Stone und so weiter, haben da plötzlich irgendwie depressive Phasen gekriegt und haben ganz andere Platten gemacht. Und auch eine gewisse Ungleichheit, die sich da bereits abgezeichnet hat in der Gesellschaft, die an ihr Ende kommt nach 30 Jahren Hochkonjunktur nach dem Krieg, ne, auch in den USA. Mhm. Und ich würde da vielleicht mal erinnern an einen Monster-Hit von 1972, die Temptations, eine relativ unverfängliche, könnte man sagen, Gesangsgruppe aus dem Stall Motown in Detroit, ein Soul-Label, das die schwarze Musik auch in die weißen Wohnzimmer und Vorstädte gebracht hat. Auch die haben sich politisiert, 2 Jahre nach Marvin Gaye, What's Going On, mit dem Titel Papa Was a Rolling Stone. Und das war schon auch eine Kritik, wenn man so möchte, an der Kultur der abwesenden Väter im unterprivilegierten Teil der afroamerikanischen Community. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son. Das funktioniert immer noch. Und dann singen sie, Papa was a Rolling Stone and all he left us, am Schluss was alone. Dieses Wortspiel alone, er hat uns alleine gelassen, aber auch a loan, L-O-A-N, ein Darlehen, also Schulden, wenn man so möchte. Mm. Also die Temptations sprechen hier ganz klar was an, was heute schwierig anzusprechen wäre in diesem aufgeheizten Klima des Rassismus, der ja auch immer sichtbarer wird, der auch immer von mehr Leuten besprochen wird. Die Diskussion wird breiter, diverser darüber. Die Empfindlichkeiten werden aber auch größer. Als Barack Obama im Wahlkampf 2008, also bevor er Präsident wurde, Ähnliches sagte, setzte es einen gewaltigen Shitstorm. Also Pop will heute auf der richtigen Seite stehen, dagegen ist vielleicht nichts zu sagen. Aber Trump macht es da einem auch einfach sehr einfach. Für komplexe Kritik, wie ich sie jetzt bei den Temptations gerade gehört habe, von 72, ist da sehr wenig Spielraum.
Ja, ich finde schon, dass man da was dagegen sagen kann oder dass man das bedauern kann. Ist natürlich die Frage, ob man eben Trump selber dafür die Schuld geben kann. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, es gibt ja eben auch Popstars, die ihn direkt unterstützt haben.
Das ist richtig. Also man findet da immer alles, ne, wenn man so möchte. Aber es sind jetzt nicht nur aus der dritten Reihe, die gab es natürlich auch, die dann in seiner Inauguration bei seiner Amtseinführung gespielt haben oder dann doch nicht spielen wollten und so. Da ist auch viel, sind viele Has-Beens unterwegs, also gewesene Stars oder eben aus der dritten Reihe. Es gibt aber auch die großen, ne? Also Lil Wayne hatte ich ja schon erwähnt, der Vater der Trap-Musik quasi, Kanye West natürlich, Kid Rock, ein weißer Rockmusiker aus Detroit, der so ein bisschen mit Hip-Hop-Anleihen kokettiert, auch ein Superstar in den USA, allerdings nur da. Das sind auch Künstler mit vielen HörerInnen ohne College-Ausbildung, muss man sagen. Also die etwas einfache Politisierung, die wir dann so wahrnehmen hier, spielt sich doch meistens in auflagestarken, eher liberalen Medien ab und natürlich an den Universitäten. Ich glaube aber auch, es gibt noch einen viel älteren und stärkeren Grund für diese Bewegung, dass sich Pop da quasi, wie soll man sagen, quasi eher hinterherruft in sozialen Bewegungen, und das ist einfach der technologische Wandel. Also das Internet hat da einfach vieles erledigt, was früher vielleicht noch Aufgabe der Popmusik gewesen wäre.
Die Politisierung des Pop in den USA und wie sie sich im Vergleich zu früher entwickelt hat. Mal sehen, wie es danach weitergeht, jetzt wo Trump dann nicht mehr da ist. Das war Musikjournalist Tobi Müller. Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Bettina Ritter.
Die Diskussion darüber, ob die Museen wieder öffnen sollen, geht weiter. Die Leiterin der Bundeskunsthalle Kraus hatte im Deutschlandfunk Kultur von der Politik eine Perspektive für die Wiedereröffnung gefordert. Sonst könnte die Kultur dauerhaft Schaden nehmen. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Weiß sagte ebenfalls in unserem Programm, Museen seien Bildungs- und keine Vergnügungsorte und müssten deshalb eigentlich mit Schulen gleichgesetzt werden. Deshalb habe man hier auch ähnliche Probleme.
Es ist das Problem der Differenzierung. Also die großen Museumshäuser und Ausstellungshäuser, die sind sicherlich bei gutem Hygienekonzept auch in der Lage, eine solche Zeit mit Öffnung zu überwinden. Aber es gibt natürlich tausende Variationen von Museen, kleine, enge Räume. Und da müsste die Politik, wenn sie die Museen ausnehmen wollte, müsste sie eine handverlesene Differenzierung vornehmen. Das könnte man durchaus leisten.
Die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß. Afroamerikanische Künstler haben den designierten US-Präsidenten Joe Biden aufgefordert, sich schnell gegen Rassismus einzusetzen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit solle er eine Kommission zur Beseitigung von strukturellem Rassismus einrichten. Das fordern unter anderem Alicia Keys und Mary J. Blige in einem Video, in dem sie auch an schwarze Opfer von Polizeigewalt und Rassismus erinnern. Die wichtigste Kulturinstitution Belgiens, der Palast der schönen Künste, stand in der Nacht in Flammen. Der Dachstuhl brannte mehrere Stunden, konnte aber gelöscht werden, wie der Direktor des Instituts mitteilte. Demnach sind keine Ausstellungsräume betroffen. Michael Schneider.
Die aktuelle Beethoven-Ausstellung mit Originalpartituren des Komponisten ist nach Angaben der Museumsleitung in Sicherheit. Verheerende Schäden habe allerdings das Löschwasser in den oberen Etagen des Kulturkomplexes angerichtet. Mehrere Prunksäle des Jugendstilbaus sind dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Besonders groß ist die Sorge um eine gigantische Orgel im Hauptsaal. Das Instrument war erst vor 4 Jahren, nach einem halben Jahrhundert Restaurierungsarbeiten, wieder in Betrieb genommen worden.
Die Türkei hat den sozialen Netzwerken Twitter, Periscope und Pinterest ein Werbeverbot erteilt. Die Firmen verstoßen nach Angaben der Regierung gegen türkisches Recht, da sie keinen lokalen Ansprechpartner nennen können. Der stellvertretende Infrastrukturminister Sayan kündigte an, die Bandbreite von Twitter und Pinterest werde im April um 50% gekappt und ab Mai um 90%. In der Türkei war im vergangenen Jahr das neue Social-Media-Gesetz in Kraft getreten, das Kritikern zufolge einer Zensur gleichkommt.
Heute startet eine etwas andere Serie über Astronauten in der Comedy-Serie Moonbase 8 auf Sky. Es geht ja um 4 Männer, die mitten in der Pampa von Arizona auf einer Mondbasis den Ernstfall des Lebens auf dem Mond simulieren sollen. Jörg Taschmann hat für uns alle 6 Folgen gesehen. Ja, Jörg, diese Serie Moonbase 8 auf Sky. Was ist das für eine Geschichte einer Männer-WG, die ja auf Mondbewohner getrimmt werden soll? Ist das alles Quatsch oder hat das auch Tiefe?
Naja, also so ganz ernst kann man vor allem diese 4 Herren zunächst erstmal nicht nehmen. Da ist zum Beispiel Cap, gespielt von John C. Reilly, das ist dieser Mann mit diesem herrlichen Nautschgesicht und der runden Knollennase. Und der will auf dem Mond, um nie wieder zurück nach Hause zu müssen, wo das Finanzamt in Hawaii und seine Ex-Frau Eno Forderungen an ihn stellen. Und mit dem Bundes auch Rook, der ist ein strenggläubiger Christ mit 12 Kindern, Frau erwartet bereits Nummer 13, will ihn aber eigentlich nicht zu Hause haben. Da ist so ein netter Mann bei ihr im Haus, der ihr irgendwie hilft. Und wir haben als einzigen Wissenschaftler Dr. Hennei, den nur Skip nennen, dessen größte Qualifikation besteht darin, dass er der Sohn eines Astronauten ist. Und aufgewertet werden diese 3 Durchschnittsamerikaner von einem Footballstar, Travis Kelce, für die Kansas Chiefs als Tight End spielt und im Vorjahr übrigens den Super Bowl gewann. Und der spielt sich amüsant selbst und ist auch nur in der ersten von 6 Folgen mit dabei.
Naja, das klingt ja insgesamt schon ein bisschen albern. Kann man denn auch lachen oder erinnert das dann doch eher an Sitcoms mit eingespielten Lachern?
Es ist eben glücklicherweise nicht dieser Brüll- oder Schenkelklopfen-Humor, sondern hier entsteht der Humor eigentlich durch die verschiedensten Bedürfnisse im Alltag. Und in Folge 1 ist plötzlich der Wassertank leer und die NASA wischt den Tank erst Wochen später auf. Hören wir kurz in die Männer-WG und ihre Probleme hinein.
Okay, wir haben also eine Wasserkrise. Unser Wassertank ist vollkommen leer. Es dauert also 3 Wochen, bis wir wieder Wasser bekommen.
Oh Gott.
Okay, also das ist unser Dilemma. Wir sind auf dem Mond und müssen damit klarkommen. Also, ich habe alle Flüssigkeiten, die wir noch haben und die trinkbar sind, zusammengerechnet. Wir haben 14 Liter Wasser in Flaschen und auch noch etwas Saft. Ein bisschen von dem Wasser, das wir für die Toilette nutzen. Gut, zeigen wir der NASA, dass wir wissen, was wir tun. Was noch? Irgendwelche Ideen?
Was ist mit dem Pflanzenöl? Wir haben Olivenöl hier und Rapsöl.
Nein, nein, Pflanzenöl ist nicht trinkbar.
Wenn zuerst Essig und das Öl gemischt wird, ist es auch trinkbar.
Das ist Salatdressing. Aber unterdessen habe ich die Urinwiederaufbereitungsanlage angeworfen.
Ach, ich bitte.
Ich weiß.
Ich habe wirklich gehofft, dass wir die niemals brauchen werden.
Ich auch, aber offensichtlich funktioniert sie sehr gut. Reichst du die Gläser mal weiter?
Schon witzig, oder?
Ja, das ist durchaus witzig. Und ob das nun schmeckt, muss man sich wirklich dann auch die Serie anschauen. Aber wie man hier auch merkt, das ist schon Humor eher so zum Schmunzeln. Das ist nicht wirklich tiefschürfend, aber es ist eben auch nicht primitiv oder total oberflächlich.
Vielleicht gut für einfache Gemüter wie mich. Haben denn diese Kandidaten überhaupt eine Chance, auf den Mond zu gelangen? Oder ist das von Beginn an eine Mission Impossible?
Na, man kann sich natürlich so als Zuschauer dieser Serie nicht vorstellen, dass sie da wirklich jemals ernsthaft ausgewählt werden. Sie sind auch nicht die einzigen Kandidaten. Aber man hält das gut in der Schwebe, denn nach 6 Folgen ist Moonbase 8 erstmal noch nicht auserzählt. Und witzig ist dabei durchaus, dass die Serie aktuell ist, auch in puncto politischer Korrektheit und wie man sich so zwischenmenschlich zueinander zu verhalten hat.
Also da gibt es so eine Art Verhaltenskodex?
Nun, ab und zu werden den Männern andere Astronauten oder Kolleginnen und Kollegen geschickt. Auch einmal eine taffe, attraktive afroamerikanische Frau, die vor allem diesen strengen religiösen Rock seiner Bigotterie überführt und sich als Afroamerikanerin von diesem weißen Weichei nichts sagen lässt. Das ist schon amüsant, aber dann auch, finde ich, in für eine Komödie schon demonstrativen politischen Korrektheit auch humorlos. Denn Rock guckt die Kollegin an, einmal verwarnt sie ihn, legt sie ihn per Judo aufs Kreuz und kanzelt ihn auch noch ab. Das ist ein bisschen zu direkt, fand ich, weil die Sympathien hier einseitig verteilt sind. Aber ein Indiz dafür, dass die Serie wirklich eher nett unterhalten will und niemandem wirklich wehtun möchte.
Aber aktuell will sie auf jeden Fall sein, denn in einer Episode geht es dann auch um das SpaceX-Programm von Elon Musk. Wie wird denn das jetzt vielleicht noch abschließend? Wie wird das inszeniert?
Also das fand ich eigentlich die hintergründigste und latent boshafte Episode und die gelungenste, denn dieses Kollegen des SpaceX-Programms finden die NASA-Leute ziemlich daneben. Die sind zwar amerikanisch höflich, aber irgendwie dann doch arrogant. Und unsere NASA-Männer tun einem da fast schon leid, wenn sie enthusiastisch eine Fusionierung von NASA und SpaceX vorschlagen. Das wird dann einfach nur müde weggelächelt mit dem Satz, daran hat Elon wohl kein Interesse. Wir haben genug Spezialisten.
Also, witzige Anklänge, vielleicht etwas USA-spezifisch, dass die Serie Moonbase 8 von Jörg Taschmann besprochen. Vielen herzlichen Dank. Ab heute auf Skype zu sehen. Ich muss mich für die schlechte Leitung wirklich entschuldigen. Das war alles andere als Science-Fiction. Das war einfach nur technischer Standard unter Niveau. Aber in Corona-Zeiten tut man eben, was man kann. Vielen Dank, Jörg.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das ist mein Jähzorn.
Sabine hat beschlossen, ihren Jähzorn zum Yoga zu schicken. Leider hat er kein Einsehen.
Ich weiß nicht, was ich da soll.
Ein bisschen entspannen, sich auf die Atmung konzentrieren.
Ich hasse Yoga.
Du wirst sehen, es tut dir gut. Du könntest lernen, auch mal ruhigere Töne anzuschlagen. So etwas wie...
Nö.
Was heißt hier nö?
Nö heißt, ich komme nicht mit.
Aber ich will doch nur dein Bestes.
Du willst nur dein Bestes, Sabine. Mein Bestes ist nämlich nicht Mein Bestes ist nö!
Für diese Woche gibt Sabine auf. Sie nimmt sich aber vor, es nächste Woche wieder zu versuchen.
Design.
Zähneputzen ist heute ja Hightech geworden. Elektrische oder Schallzahnbürsten, Silber-Goldstaub zum Zähneabschmirgeln. Eine Technikinnovation jagt da die nächste. Und Handzahnbürsten dürfen anscheinend nicht nur aus Griff und Borsten bestehen, sondern da muss mindestens ein besonderes Borstensystem dabei sein. In unserer Gestaltenserie hat sich Katharina Kühn angeschaut, warum Zahnbürsten seit Jahren wie aus der Zukunft aussehen.
Im Regal mit den Zahnpflegeprodukten steht eine Armee aus Supermaschinen. Mit Grip-Griff, Power-Tip aktiv und Criss-Cross-Borsten im 16-Grad-Winkel, mit Reinigungskreisen, Schwingkopf, Speziallamellen, Spezialfederung oder Poliereinsätzen gehen sie in den Kampf gegen Karies, Zahnstein und Verfärbungen. Zwar gibt es auch seit wenigen Jahren die eher schlichten Bambusbürsten, aber die große Mehrheit ruft im Plastikgewand. Ich habe mindestens 3 Funktionen, von denen du vorher noch gar nicht wusstest, dass du sie unbedingt brauchst. Während wir unsere Wohnung im gemütlich-kuscheligen Hygge-Stil oder lässig-puristisch einrichten, in warme Naturfarben tauchen und unsere Bäder von kleinen Nasszellen in Spa- oder Wellness-Oasen zu verwandeln versuchen, herrscht seit jeher im Putzbecher Futurismus und Hightech. Für EinrichtungsberaterInnen wie Christine Engel aus Berlin sind diese zwei Welten nur schwer zu verbinden.
Zahnbürsten sehe ich als etwas unschöne, lästige Artikel, die sich weniger in die Gestaltung der Bäder einfügen, weil sie einfach doch eine eigene Gestaltung haben. Sehr bunt ausgerichtet sind, oftmals dann auch mehrfarbig, quietschig. Und gerade in den Bädern ist ja schon so, dass man jetzt mehr auf Ruhe und natürliche Materialien setzt.
Christine Engels Strategie? Sie versteckt die Zahnbürsten, wo es nur geht, hinter einem Spiegel, in einem Regal. Sie versucht, mit stilvollen Zahnputzbechern von den Bürsten abzulenken oder, wenn es denn gar nicht geht, rät sie zu den dezenteren Bambusbürsten. Klaus Reinbold ist Toothbrush Development Director, leitet also die Entwicklungsabteilung für die Dr. Best Zahnbürsten.
Grundsätzlich ist es so, eine Zahnbürste ist ein Produkt, bei dem man einen medizinischen Hintergedanken hat. Man möchte die Zähne reinigen und da sind die klaren, hellen Farben oder weiß als Grundfarbe essentiell wichtig, weil das suggeriert dem Kunden auch, dass wir darüber gedacht haben, dass die Produkte klinisch sauber und rein sind.
Eine Zahnbürste ist eben kein Einrichtungsaccessoire, sondern ein medizinischer Gebrauchsgegenstand. Und deshalb ist wohl auch die Hightech-Ansprache ein Auswuchs der Entwicklung in Studien.
Wir testen unsere Zahnbürsten und wir versuchen, das, was wir getestet haben, entweder in In-vitro-Studien, das sind Studien, die an Roboter oder an Zahngebissen getan werden oder bei Studien mit Personen, versuchen wir, die Vorzüge dieser Borsten in eine Konsumentensprache umzusetzen. Deshalb haben wir die Wörter wie Aktivborsten oder Seitenfeinborsten, um dem Konsumenten verständlich zu machen, was wir mit diesen Borsten erreichen wollen.
Ob nun wirklich der Kunde weiß, wann er zu Aktiv-, Spezial- oder Indicator-Borsten greift oder doch lieber all das für eine zentrale Diamantzone liegen lässt, mag man bezweifeln. Neben dem Weiß als dominierende Farbe kommt auf die Zahnbürste das, was angesagt ist. In diesem Jahr sind das Klaus Reinbold zufolge Pastellfarben. Und es bleiben die Klassiker: Blau, Rosa, Grün. Bei der Bambuszahnbürste von Dr. Best ist zwar die vorherrschende Farbe das Hellbraun des Griffs, aber auch hier sind die Borsten in zwei Farben und mit unterschiedlichen Aufgaben ausgestattet. Ein bisschen Hightech darf auch hier nicht fehlen. Eventuell wird demnächst noch ein neues Zahnbürstendesign in die Drogeriemärkte kommen. Die Produktdesign-Studentin Lisa Maria Schmidt an der Kunsthochschule Kassel hat eine Zahnbürste mit austauschbarem Kopf designt.
Der Griff besteht aus Porzellan. Er ist am oberen Griffende rund, sodass sich die Zahnbürste zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger bewegen kann. Und zum Ende hin läuft der Griff schmal nach unten zu, damit sich das Griffende relativ frei in meinem Handinnenraum beim Putzen bewegen kann.
Der austauschbare Kopf ist zwar aus Plastik, aber Lisa Maria Schmidt schätzt mit ihrer Konstruktion nichtsdestotrotz 70% des sonst anfallenden Plastiks einer Zahnbürste einzusparen. Für sie ist Porzellan eine ideale Alternative zum Plastik.
Ganz einfach, weil der Griff zum Beispiel in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Jetzt gerade in der Grippesaison ist das natürlich hilfreich. Dann muss ich nach einer Erkältung nicht die ganze Zahnbürste wegwerfen. Dann kann ich den Griff einfach in der Spülmaschine reinigen lassen und dann die Zahnbürste ganz normal weiter benutzen.
Der Prototyp von Lisa Maria Schmidts Griff ist weiß, auch wenn die Studentin in ihrer anstehenden Diplomarbeit über andere Farben und Borstenköpfe nachdenken und das Modell marktfähig machen möchte. Eventuell wird es dann die Power-Tip Aktiv- oder Criss-Cross-Borsten auch auf einem eleganten Porzellanstab geben.
Borsten und ihre Vorzüge. Eine Designkritik unserer Gestalten-Kolumnistin Katharina Kühn.